Die Stadt Simões Filho mit rund 130.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt nahe Salvador im brasilianischen Bundesstaat Bahia. Es ist eine junge Stadt, sowohl vom Gründungsdatum 1961 her, als auch vom durchschnittlichen Lebensalter der Menschen, die hier wohnen. Es gibt viele junge Leute unter 21. Taina und ihre Freundin zum Beispiel sind 16. Sie erzählen von ihrem Alltag. Davon, dass sie am Abend nicht ausgehen, weil sie Angst haben und nach der Schule zu Hause bleiben. Der Alltag im viertgefährlichsten Ort Brasiliens, wie es heißt, bedeutet, dass man sich mit einer Art Normalität in einer besonders gewalttätigen Gesellschaft arrangieren muss. Taina und ihre Freundinnen treffen sich meist am Hauptplatz, manchmal am Strand oder in der Shopping Mall. Aber die ist weit weg. Der letzte Bus fährt um 18 Uhr. Die örtliche Schule hat die Feier für die Zeugnisüberreichung, die früher immer am Abend stattfand, auf den Nachmittag verlegt, damit die Kinder sicher nach Hause kommen. Aber sicher fühlen sie sich grundsätzlich nicht, weil es immer wieder vorkommt, dass Jugendliche von Männern verfolgt werden.
Lá onde, no bairro onde eu moro, quando tava tendo aqui.
Immer wieder, auch letztes Jahr wieder, gab es einen Mann, der sich als Clown verkleidet und Kinder in einem schwarzen Auto entführt hat. Das ist in unserer Gemeinde passiert, wo ein Kind entführt wurde. Und es ist auch nie wieder aufgetaucht.
Erzählt der 15-jährige Gabriel, der hier aufgewachsen ist. Gewalt ist Teil des Alltags.
Zu diesen Kindern, die verschwinden, gibt es Daten. Bei 70% besteht ein Zusammenhang zum Drogenhandel, bei ungefähr 5 oder 10% ein Zusammenhang mit Prostitution.
Und sie verschwinden wirklich, sie kommen nicht zurück, sagt Marcio Lupi. Der Ursprung der Gewaltexplosion, die fehlenden staatlichen Strukturen, weiß der pädagogische Leiter des Projekts Refazendos Sonhos, zu Deutsch Träume wiederholen. Ein Projekt des 2002 gegründeten Instituto Aliança, einem Kooperationspartner des Vereins Kindernothilfe, das in 3 brasilianischen Bundesstaaten agiert und Jugendliche und ihre Entwicklung zum Thema hat. Marcio Lupi erzählt von der Gewalt, der Kinder wie auch Erwachsene in Brasilien oft ausgesetzt sind.
Die fehlende Präsenz des Staates und der Politik, diese institutionelle Gewalt, verursacht weitere Arten von Gewalt. Die Gangs sind stark hier, haben einen Platz gefunden und entwickeln sich rasant. Kinder werden entführt, sie verschwinden, werden sexuell missbraucht, der Prostitution zugeführt und in diese Gangs eingeführt. Die Familien wiederum haben ebenfalls eine gewalttätige Haltung. Sie spiegeln das wider, was auf der Straße vor sich geht.
Auch für Frauen im Projekt, viele davon sind Mütter von Jugendlichen, gibt es bei Refazendo Sonhos die Möglichkeit, sich auszutauschen. Es sind Frauen wie Maria, die von tagtäglicher Gewalt umgeben sind und sich und ihre Kinder schützen möchten.
No meu caso, eu já tive, já passou por uma situação dessa, morava em bairro chamado Paulo Souto.
Als ich einmal von der Arbeit um 6 Uhr nach Hause gekommen bin, kamen plötzlich 4 bewaffnete Personen und haben mich vor meinem Haus auf mein Handy angesprochen. Das haben sie da mitgenommen. Aber ganz schlimm war es 2-3 Monate davor. Meine Nachbarin, eine Lehrerin, wurde umgebracht. Sie war zu Hause, jemand ist ins Haus eingedrungen, hat sie vergewaltigt und dann mit dem Messer erstochen. Als sie nach Hause kam, war sie gerade ins Krankenhaus abtransportiert worden und dort ist sie gestorben. Dann der Vorfall mit dem Überfall. Das war zu viel. Wir sind umgezogen.
Woanders war es nicht viel besser, fügt sie achselzuckend hinzu. Dort gab es auch Streitereien wegen Drogenhandels und ständig Schießereien. Ein 6-Jähriger, der Weihnachten bei der Großmutter verbringen wollte, saß am Gehsteig und starb durch einen abgelenkten Schuss. Das käme immer wieder vor. Wenn es dunkel ist, geht sie nicht außer Haus, in die Kirche nur tagsüber. Nach einer Pause meint sie noch, jetzt ist es viel ruhiger geworden, weil jetzt haben sie sich gegenseitig umgebracht. Was also tun in einem ständigen Klima der Gewalt? Bildung wird immer als erster Punkt genannt, wenn es um Gewaltprävention geht. Durch Bildung lernst du zu hinterfragen, sagt Marcio Lupi, aber auch Überlebensstrategien zu entwickeln. Dazu bräuchte es aber auch ein funktionierendes Schulsystem.
Zum Beispiel hier in der Schule. Wenn man ein Kind fragt, warum warst du nicht in der Schule? Dann sagen sie, es gab keinen Lehrer, als ob das etwas Normales wäre. So wird etwas Schlechtes zum Standard.
Die Kinder und Jugendlichen müssen erst begreifen, was gerecht wäre, was ihnen zustünde. Hefasenu Sonius organisiert kleine Lerngruppen für die Schülerinnen und Schüler, um Versäumtes aufzuholen. Dabei lernen sie auch, über ihre Anliegen zu sprechen. Das Instituto Alianza hat Umfragen mit Jugendlichen gemacht und ausgewertet. Viele, so fanden sie heraus, erkannten gar nicht, dass sie schlecht behandelt oder sexuell missbraucht wurden, denn sie fühlten sich, wie sie sagten, durchsichtig. Was unverständlich klingt, bedeutet einfach, viele Kinder und Jugendliche haben keine eigenen Dokumente. Sie existieren sozusagen nicht, weil es keine Daten zu ihnen gibt. Und wer nicht existiert, kennt seine Rechte nicht, sagen die Sozialarbeiter. Das Erste, was die Teenager deshalb lernen, wenn sie zum Projekt kommen, ist, dass Gewalt existiert, wie sie funktioniert und dass man Aggression und Gewalt gleichsam auch wieder abgewöhnen kann.
Ja, Gewalt kann abgewöhnt werden. Und genau das ist unser Ziel. Deshalb werden alle Aktivitäten bei uns so aufgebaut, dass die Jugendlichen ein anderes Ambiente erleben, eine andere Kultur, dass sie etwas Neues erleben. Denn sie kennen bis dato nichts anderes als Gewalt.
Ungefähr 20 Jugendliche treffen sich, um, nach einem gemeinsamen Foto mit großem Hallo, über die Premiere ihres zweiten Theaterstücks zu sprechen. Wie alle Stücke basiert auch dieses auf wahren Begebenheiten. Die Gruppe präsentiert sich in den Schulen, wo das Thema sexueller Missbrauch aufgegriffen wird, und spricht nach der Aufführung mit anderen Jugendlichen. Immer wieder ist es vorgekommen, dass Mädchen und Burschen erstmals erzählen, was ihnen widerfahren ist.
Minha mãe, ela ficou muito feliz quando eu comecei a fazer teatro, porque antes disso
Meine Mutter ist glücklich, dass ich beim Theater dabei bin und findet es toll. Ein Mädchen, das ich kenne, wurde vom Stiefvater vergewaltigt. Ich und meine Mutter haben mit ihr darüber geredet. Dann hat meine Mutter ihre deswegen angesprochen. Aber sie hat erst begonnen, ihrer Tochter zu glauben, als der Freund die Mutter nicht mehr wollte. Das passiert sehr häufig, dass die Mütter es nicht glauben.
Ein Bursche zeigt ein Video am Handy. Die Aufführung des Theaterstücks, das die Entführung von Jugendlichen zum Thema hat. Mit dem Theaterspiel lernen die Jugendlichen nicht nur Situationen zu erkennen, sondern auch daran zu glauben, dass sie als junge Leute etwas ändern können. Wenn von Anfang an in den Schulen oder im Kollektiv, in öffentlichen Räumen mehr Wissen vermittelt würde, erzählen sie übereinstimmend, würden viele Jugendliche einen anderen Weg gehen und die Gesellschaft im Gesamten anders aussehen. Wenn es um ihre Zukunft geht, leuchten ihre Augen. Ein Teenager, der sich für Youth und das Thema sexuelle Gewalt bei Jugendlichen und Kindern interessiert, hat bereits beim Amt für Kinder- und Jugendrecht die Prüfung zum ehrenamtlichen Helfer bestanden. Ein Mädchen liebt es, auf der Bühne zu stehen. Ihr Traum ist es, Schauspielerin zu werden und ihrer Mutter, die, wie sie sagt, viel mitgemacht hat, ein besseres Leben zu bieten. Ein anderer Teenager möchte gern Tierärztin werden. Daheim sei es eh schon wie in einem Zoo. Alle drei sind bereits Multiplikatorinnen, gehen also mit ihrem erworbenen Wissen in ihre Communities und unterstützen andere. Inzwischen dank Kursen auch online, denn sie haben gelernt, Videos zu gestalten. Ein Ziel des Projektes in Simões Filho ist, die lokale Arbeit mit sogenannten Leadern auszubauen, also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und mitbestimmen. Das können Bürgermeister sein, Stadträte oder auch Lehrerinnen, damit diese sexuelle Gewalt erkennen können. Das Projekt ist inzwischen eine Art Hauptquartier geworden, ein Anker für viele, die keine funktionierenden Familien haben. Das Team kennt Fälle von Jugendlichen, die sich ritzen, die depressiv sind und es schaffen, aus der Gewaltspirale herauszukommen. Die Direktorin des Instituts, Ilma Oliveira, ist Hauptkoordinatorin des Projekts Hefendo Sonius und Expertin, wenn es um Menschenrechtsfragen geht. Sie beobachtet, wie jede Art von sozialem Verhalten, Gewalt oder eben Toleranz und Aufgeschlossenheit, Reaktionen nach sich zieht.
Denn alle sind betroffen. Die Gewalt beginnt schon bei den zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist sozusagen ein Reflex von dem, was passiert. Es gibt hier keine heile Familie. Wenn eine Frau von ihrem Mann geschlagen oder missbraucht wird, wenn die Beziehungen nicht funktionieren, dann wird das den Kindern weitergegeben. Man gibt nur weiter, was man kennt.
Aber letztens haben wir durch unsere Arbeit ein schönes Erlebnis gehabt. Eine Mutter hat durch das Projekt wieder Zugang zu ihrer Tochter gefunden, fügt Irma Oliveira noch hinzu. Seit genau 30 Jahren gibt es die Kinderrechtskonvention der UNICEF, der Kinderrechtsorganisation der Vereinten Nationen. Sie gilt weltweit und schreibt das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, ein sicheres Zuhause oder Schutz vor Grausamkeit fest. Gewaltfreies Aufwachsen ist auch in den Nachhaltigkeitszielen der UNO festgelegt. Dass noch viel zu tun bleibt, ist bekannt. Und wie auch die Sozialarbeit in Brasilien, betont auch Jörg Fegert, dass Wissen Gewaltprävention ist. Der ärztliche Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm weiß, dass Ungleichheit Gewalt fördert.
Es sind immer Abhängigkeitsverhältnisse. Und ich denke, einer der zentralen Orte, wo man Prävention gut machen kann, ist die Schule. Wir reden auch in der Forschung von Bystanderprävention, also die, die im Umfeld um ein Kind herumstehen, das sind oft die ersten Ansprechpartner. Und das sind einfach gleichaltrige Kinder, weil eine Klasse ist oft eine riesige Ressource für ein betroffenes Kind. Und Lehrer sind auch die wichtigsten Partner, an die sich Kinder zuerst wenden, wenn sie Probleme haben. Und hier können wir in der Prävention deutlich besser werden, wenn wir mit Kindern auch an Themen wie Mobbing, andere herabsetzen, andere ausschließen. Da haben wir ja emotionale Misshandlung und Gewalt auch unter Kindern arbeiten. Das verbessert das Schulklima, zeigt aber an einem Thema, was jedes Kind kennt, auch auf, worum es geht. Nämlich anderen quasi einen Weg in die Gemeinschaft wieder zu ebnen und für die da zu sein.
Im Jahr 1989 wurde die Konvention über die Rechte des Kindes von den Vereinten Nationen beschlossen. Die UN-Konvention garantiert allen Mädchen und Buben politische, kulturelle, wirtschaftliche und soziale Rechte. Sie schützt sie vor Diskriminierung, Gewalt und Ausbeutung. Oft graue Theorie, weiß Jörg Fegert, der sich mit den Themen frühe Hilfe bei sexuellem Missbrauch oder Traumata bei Kindern nach Missbrauch beschäftigt hat.
Ich bin jetzt mein ganzes Leben in diesem Bereich in der Forschung tätig, durfte zu dem Thema nicht habilitieren, weil es quasi als nicht wissenschaftliches oder als Schmuddelthema in der Medizin galt. Da gibt es doch nichts zu erforschen. Mittlerweile haben wir gerade vor kurzem vom Wissenschaftsrat in Deutschland in Ulm ein Traumaforschungszentrum interdisziplinär von den Grundlagenforschung bewilligt bekommen. Da kommt ein Bau für 70 Millionen Euro hin, damit wir mehr Forschung machen können. Und ich glaube, wir müssen wirklich mit der Politik im Gespräch sein, dass man erkennt, es ist eine riesige gesellschaftliche Aufgabe.
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt,
sagte Albert Einstein einmal. Inzwischen gibt es Studien, die belegen, dass frühe Belastungen viele Auswirkungen auf das weitere Leben haben. Wie wir sozial zurechtkommen, wie wir ins Arbeitsleben einsteigen, wie wir in einer eigenen Familie leben, aber auch auf die körperliche Gesundheit. Frühe Hilfe und Unterstützung bedeuten also frühe Gewaltprävention.
Die Weltpolitik hat sich festgelegt in dem Nachhaltigkeitsziel 16.2, gewaltfreies Aufwachsen zu ermöglichen. Da heißt End Abuse and Exploitation of Children in all forms, kurz gesagt. Also Misshandlung muss beendet werden. Und Österreich hat sich auch dazu verpflichtet. Und ich glaube, man muss die Politik auf diese Erklärungen auch festnageln. Wir tun manchmal so in den reichen Ländern, das kommt vielleicht in der dritten Welt vor. Nein, das geht uns vor der Haustür an.
Aus der Begleitforschung aus Opferschutzkommissionen weiß man inzwischen viel über Folgetraumastörungen. Diese sind geringer, wenn es zumindest einen Menschen im Umfeld gibt, der das Kind ernst nimmt und zuhört. Hedwig Wölfel ist Psychologin und Leiterin der Kinderschutzorganisation Die Möwe, die dieses Jahr ihr 30. Jubiläum feiert.
Und ein Kind kriegt dadurch auch die Botschaft, es gibt andere Menschen, die sind achtsam, die merken, dass hier was mit mir passiert, was nicht in Ordnung ist. Und ich kann auch mich an so einen Menschen wenden. Leider wissen wir das gerade, also besonders dramatisch ist es bei sexuellem Missbrauch, dass Kinder oft 5 bis 7 Anläufe brauchen, bis jemand ihre Signale und die Botschaften hört, bis ihnen jemand glaubt und auch wirklich hilft. Ja, weil sexueller Missbrauch einfach so etwas ist, was so unangenehm und furchtbar ist, dass man es auch nicht wirklich wahrhaben möchte. Ja. Und das ist eines unserer Hauptanliegen im Kinderschutz, dass wir einfach diese Anzahl der Anläufe verkürzen können.
Österreich hat als erstes deutschsprachiges Land die gewaltfreie Erziehung eingeführt. Dadurch hat sich nachweislich etwas getan. Die Einstellung der Eltern hat sich geändert und mehr Menschen trauen sich, Hilfe zu suchen. Es gibt mehr Verständnis für Kinderrechte. Zugleich suchen mehr Menschen Unterstützung im Kinderschutzzentrum, was wiederum darauf zurückzuführen ist, dass das Bewusstsein dafür gewachsen ist. Heute stehen viele Kinderschutzeinrichtungen vor neuen zusätzlichen Herausforderungen.
Was natürlich auch der Fall ist, dass wir neue Formen von Gewalt sehen, was eng verbunden ist mit sozialen Medien, wo wir auch im Kinderschutz eigentlich immer wieder auch hinterherhinken, weil sich hier einfach so rasch neue Gewaltphänomene herausbilden, wo es viel auch um Gewalt unter Jugendlichen geht. Ja, so Schlagworte wie Sexting oder Cybermobbing seien da nur erwähnt, wo wir auch im professionellen Kinderschutzbereich auch oft Eltern oder die Pädagogen eher spät davon erfahren, weil sich das einfach unter Jugendlichen abspielt. Und das ist schon ein Phänomen, das auch die Kinder- und Jugendpsychiatrien immer mehr sehen, wo wirklich bis hin zu Suizidversuchen von Kindern und Jugendlichen eine große Verzweiflung herrscht, wenn man auf diese Art und Weise in der Peergroup oder unter den Gleichaltrigen gedemütigt wird.
Trotz Geldnöten arbeiten Sie etwa daran, dass Kinderschutzrichtlinien für Organisationen, die mit Kindern zu tun haben, entwickelt werden. Eine Art Verhaltenskodex, um Missbrauch vorzubeugen. Zudem betont Hedwig Wölfel, dass Gewalt nicht allein auf der körperlichen Ebene passiert.
Eine aus psychologischer Sicht ganz wesentliche Form der Vernachlässigung ist die emotionale Vernachlässigung. Früher hat man hier auch den Begriff Wohlstandsverwahrlosung verwendet. Das meint, dass Kinder niemanden haben, der mit ihnen in einer zugewandten, fürsorglichen, feinfühligen Art und Weise umgeht, dass sie nicht frei erzählen können, wie es ihnen geht, dass auch niemand nachfragt, wie war denn heute dein Tag, dass Eltern oft einfach nicht die Zeichen eines Kindes nicht gut lesen können. Ja? Oft ist es auch einfach auch Zeitmangel der Eltern, die sehr mit sich selbst, mit ihrem Beruf, mit anderen Dingen beschäftigt sind.
Wenn Kinder lernen, sich anzuvertrauen, weil sie sich sicher fühlen, werden sie weniger gemobbt. Zivilcourage von Erwachsenenseite gehört allerdings genauso dazu. Den Mut einzugreifen, wenn man Gewalt an Kindern beobachtet, die Schule davon zu unterrichten, im schlimmsten Fall die Polizei zu rufen oder gegebenenfalls auch selbst dazwischen zu gehen und einfach zum Kind sagen, da geht's dir aber nicht gut, wenn du so angeschrien wirst. Einem Kind beizustehen stärkt es.
Vielleicht wäre es gut, wenn wir alle einen kleinen Stein auf das Küchenbord legten, als Mahnung für uns und für die Kinder. Niemals Gewalt. Es könnte trotz allem mit der Zeit ein winziger Beitrag sein zum Frieden in der Welt. Astrid Lindgren.
Wir haben unheimlich gute Interventionen, die sind untersucht. Das war vor 30 Jahren oder 40 Jahren nicht so. Wir wissen, was bei Traumata hilft und es gibt gute Therapien. Wir bringen die noch nicht überall an den Mann oder die Frau, an das betroffene Kind. Da gibt's noch viel zu tun, aber wir haben jetzt das Wissen, was hilft. Und wir wissen, dass solche schlimmen Ereignisse kein lebenslanges Schicksal sein müssen. Man wird das nie los. Ja, das ist immer was, was man erlebt hat. Aber man kann trotz dieser Belastung ein gutes Leben führen.
Sagt Jörg Fegert, ärztlicher Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm. Die Leiterin des Kinderschutzzentrums Die Möwe, Hedwig Wölfel, wünscht sich außerdem, dass Frühhilfen ausgebaut werden.
Und dort schaut, welche Familien sind belastet, kommen einfach mit der Situation alleine nicht gut zurecht, sei es, weil sie Schulden haben oder weil die Mutter an einer postpartalen Depression leidet und daher nicht ihr Kind so gut versorgen kann, wie sie auch gern möchte. oder eine Alleinerzieherin mit drei kleinen Kindern, die einfach insgesamt von der Situation überfordert ist. Je früher man diese Belastungen identifiziert und hier Eltern dabei unterstützt, gute Eltern sein zu können, ja, desto mehr vermeidet man, dass hier ganz wichtige Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder versäumt werden.
Mehr Familienbegleitung und Erziehungsberatungen bräuchte es. Oft hilft ein diagnostischer Blick von außen auf die Kinder, zum Beispiel bei Entwicklungsverzögerungen. Oder aber auch eine Unterstützung, wenn Eltern mit eigenen Verletzungen zu kämpfen haben und das Wohl ihres Kindes aus den Augen verlieren. Auch bei eigenen schlimmen Erfahrungen kann man sich ein gutes Leben aufbauen, sagt Jörg Fegert.
3/4 der Eltern, die schwerst misshandelt waren, die sexuell missbraucht waren, machen es anders mit ihren Kindern. Ja? Und das gibt uns auch Zuversicht. Es ist nicht eine self-fulfilling prophecy, es geht nicht immer alles weiter und wird alles immer schlimmer, sondern ganz viele junge Menschen setzen sich für die Kinder, die sie erziehen wollen, andere Ziele. Und das müssen wir nutzen, das müssen wir voranbringen.
Dass es heute für Nöte von Kindern mehr Hilfe gibt, ist die zuversichtliche Botschaft.
Nur, wir müssen daraus auch die Konsequenz ziehen. Das heißt, die Politik muss diese Arbeit hinreichend ausstatten. Wir dürfen nicht immer den einen oder anderen Skandal im Radio oder in der Presse haben, sondern wir müssen kapieren, dass bei den Häufigkeiten, wo also 1/4 bis 1/3 aller Menschen in der Kindheit Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch erlebt hat, dass wir bei diesen Häufigkeiten das als Daueraufgabe ansehen und alle Institutionen fit machen, damit umzugehen.